Ja, liebe Geschwister, vor einiger Zeit habe ich im Fernsehen wieder mal die Verfilmung des alten schönen Märchens gesehen vom Fischer und seiner Frau. Die meisten kennen das vielleicht. Ein Fischer, der mit seiner Frau in einer armseligen Hütte ist, angelt am Meer einen Butt, der eigentlich ein verwunschener Prinz ist. Und dieser verwunschene Prinz bittet ihn nun um sein Leben. Der Fischer gewährt ihm das Leben, lässt ihn wieder frei. Er kommt nach Hause, ist eigentlich ganz glücklich und zufrieden und seine Frau, die Ilsebill, hört von der Geschichte und sagt, hast du dir nicht irgendwas Besonderes gewünscht von diesem Prinzen, den du das Leben geschenkt hast? Das wäre doch die Chance gewesen. Geh doch zurück ans Meer und wünsch dir was. Wünsch dir, dass wir eine schönere und größere Hütte haben, als die, in der wir jetzt im Moment unterwegs sind. Naja, wie der Mann so ist, hört er auf seine Frau, geht zurück und wünscht sich dann eine schönere Hütte. Dann kommt dieser berühmte Satz, wenn er den Fisch, den Butt ruft, da heißt es dann, Männlein, Männlein, Timpete, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Und dann kommt der Butt und dann kriegt er tatsächlich eine schöne, größere Hütte. Er kommt nach Hause und denkt, jetzt ist doch alles wunderbar, wir sind zufrieden und glücklich. Aber es dauert nicht lang, da ist seine Frau unzufrieden und sagt, Mensch, geh doch nochmal und bitte, dass wir ein großes Schloss bekommen. Jetzt ist der Mann schon ein bisschen unwilliger, aber tatsächlich, er geht nochmal hin, selbe Theater, Fisch kommt wieder, er kriegt das Schloss und so geht es immer weiter, immer weiter. Erst soll er ein Schloss haben, dann möchte sie Königin werden, dann möchte sie Kaiserin werden, dann möchte sie Päpstin werden. Interessant, dass das damals in der Geschichte noch über den Kaisern stand. Und jedes Mal geht der Mann hin und wenn er zum Meer kommt, ist das Meer etwas aufgewühlter. Erst ist es grün, dann türkis, dann schwarz und am Ende ist ein großer Sturm und er ruft in den Wind hinein und dann kommt zum letzten Mal der Butt. Und dann, als sie sich wünscht, dass sie so ist wie Gott, da ist es dem Butt zu viel und sie gehen zurück und er ist wieder in der alten Hütte von ganz am Anfang. Ihr kennt die Geschichte und sie ist zutiefst tragisch. Da bekommt jemand die Möglichkeit in diesem Märchen, sich etwas zu wünschen, etwas zu bekommen und sein Leben neu zu gestalten. Aber anstatt dankbar und zufrieden das Neue anzunehmen, löst dieser Wunsch immer mehr Begehrlichkeiten aus und eine Maßlosigkeit und eine Gier offenbaren irgendwie, was in dem Herzen der Menschen manchmal so ist. Die Vorstellung, einen Wunsch frei zu haben, die hat irgendwie was Verlockendes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr tatsächlich die Möglichkeit hättet, dass einer eurer Wünsche in Erfüllung gehen würde? Was wäre dein Herzenswunsch? Vielleicht sogar, wenn tatsächlich Gott dir sagen würde, mein liebes Kind, du hast einen Wunsch frei. Vor rund 3000 Jahren hat Gott einem jungen Mann genau diese Frage nach seinem Herzenswunsch gestellt. Und ich möchte uns einige Verse vorlesen aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. 1. Könige 3, die Verse 1 bis 15. Da heißt es, Salomo schloss einen Bund mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und heiratete dessen Tochter. Er holte sie in die Stadt Davids bis zum Palast und das Haus des Herrn, sowie die Stadtmauern fertig gebaut waren. Damals gab es noch kein Haus des Herrn. Deshalb brachten die Israeliten ihre Opfer auf den Kulthöhen dar. Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters David, bis auf eine einzige. Auch er nutzte weiterhin diese Altäre auf den Hügeln für Opfergaben und für Rauchopfer. Die wichtigste Kulthöhe stand in Gibeon. Dorthin ging der König und opferte 1000 Brandopfer auf dem Altar. In dieser Nacht in Gibeon erschien der Herr Salomo im Traum. Und Gott sprach, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben.
Salomo antwortete: Du hast deinen Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich, wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, der nun auf seinem Thron sitzt. Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es zählen kann. Schenke deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort, und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm: Dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und sie keiner nach dir besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch noch ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass er geträumt hatte. Er kehrte nach Jerusalem zurück und ging zur Bundeslade des Herrn. Dann lud er seinen ganzen Hofstaat zu einem großen Festessen ein und brachte Brandopfer und Friedensopfer dar. Vom rechten Wünschen oder was wirklich wünschenswert ist, so möchte ich die Predigt heute Morgen einmal überschreiben. Vom rechten Wünschen oder was wirklich wünschenswert ist. In den ersten 4 Versen unseres Berichts wird uns ein Mann vorgestellt, dem Gott eine einmalige und ganz gewaltige Möglichkeit gibt, ein einmaliges und ganz gewaltiges Angebot. Was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. So sagt es Gott dem Salomo. Was muss das für ein Mensch gewesen sein, dass Gott ihm so eine wahnsinnige Möglichkeit gibt? Was muss dieser Mann nicht alles geleistet haben, dass Gott auf den Gedanken kommt: Dir gebe ich einen Wunsch frei, dir unterschreibe ich einen Blankoscheck. Das muss bestimmt ein ganz erfahrener Glaubensheld gewesen sein, ein Mann nach dem Herzen Gottes, eine ganz besonders geistliche Persönlichkeit, die wahnsinnig viel im Glauben erlebt hat und unheimlich viel mit Gott unterwegs ist. Und dann liest man die ersten 4 Verse unseres Berichtes und stellt fest, so heldenhaft und so geistlich war der Salomo überhaupt nicht. Ein Wunsch für einen Unvollkommenen, so habe ich die ersten 4 Verse einmal überschrieben. Ein Wunsch für einen Unvollkommenen. Vers 1 zum Beispiel berichtet uns, dass Salomo die Hochzeit mit der Tochter des Pharaos, des ägyptischen Königs, eingegangen ist. Und wir wissen ja aus der Geschichte des Volkes Israels, die Ägypter waren nicht unbedingt die Freunde Israels, ganz im Gegenteil. Lange tiefe Feindschaft verband eigentlich diese Völker. So eine Haltung spricht nicht gerade von viel Gottvertrauen. Und eine Liebeshochzeit ist es bestimmt auch nicht gewesen, sondern taktisches Kalkül, um Koalitionsmöglichkeiten auszuloten, hat er sich sozusagen an die ägyptische Königin herangemacht, um so seine Machtposition irgendwie zu stärken. Ein Glaubensheld hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Ein Glaubensheld hätte übrigens auch die sogenannten Kulthöhen, die Opferstätten der ehemaligen Bevölkerung, nicht weiter für seinen Gott genutzt. Die sogenannten Kulthöhen aus Vers 2 und Vers 4 sind ehemalige heidnische Kultorte, an denen die kanäische Urbevölkerung vor der Landnahme und vor der Vertreibung ihren heidnischen Göttern geopfert hatte. Das ist so, wie wenn wir heute in irgendein Priester Kult oder irgendein Altar oder irgendein Tempel gehen würden einer fremden Gottheit und würden dort Gott unseren Altar, unseren Lobpreis, unseren Dank bringen. Irgendwie ist es komisch. Passt scheinbar nicht wirklich zusammen. Nein, ein Glaubensheld hätte sich vielleicht seinen eigenen Ort gebaut, wo er mit Gott unterwegs ist. Seine eigene geistliche Gemeinschaft, die auch räumlich Platz findet. Merkwürdig, dieser Salomo ist gar nicht so ein geistlicher Held, von dem man vielleicht meint, dass es verdient hätte, dass Gott ihm so einen Wunsch gewährt. Es wird nur an einer Stelle etwas über das Glaubensleben von Salomo gesagt. Da heißt es, Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Salomo aber hatte den Herrn lieb, nicht mehr und nicht weniger. Ein Wunsch für einen Unvollkommenen. Und diese Tatsache, dass Gott einen unvollkommenen Menschen auf diese Weise begegnet, das ist für mich irgendwie ein ganz tiefer Trost. Gott knüpft seine Verheißungen und seine Geschenke und seine Güte und seine Gnade nicht an die Leistungen, die ein Mensch vorher vollbracht hat. Sondern Gott geht mit diesem Salomo, der so unvollkommen ist, der so viele Unzulänglichkeiten hat, der sich auf andere Götterorte einlässt, der mit anderen heidnischen Völkern Koalitionen eintritt und deren Frauen heiratet. Mit diesem Mann schreibt Gott Geschichte und sagt, du bist es, den ich ausgewählt habe, um dir einen Wunsch zu erfüllen, was immer es auch ist. Das hatte Salomo tatsächlich nicht verdient. Und trotzdem sagt Gott, ich schenke es dir. Und das ist Gnade. Dass Gott unverdient in unser Leben hineinwirkt und uns Dinge gibt, die wir gerade nicht verdient haben. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war bei Salomo so und das ist auch heute noch so. Verdient hat sich Salomo das mit Sicherheit nicht. Am Ende heißt es, Salomo aber hatte den Herrn lieb. Gott hat das Herz von Salomo gesehen und wusste, dass es ein Herz war, das Gott liebte, trotz aller anderen Herausforderungen, die sein Leben ausgemacht haben. Und trotzdem schwingt in diesen ersten Versen auch etwas mit, was nicht nur ein Trost ist, dass Gott mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibt und ihnen seine Gnade und besondere Geschenke macht, sondern es schwingt auch so ein bisschen eine Warnung mit. Denn tatsächlich, diese geistlichen Unzulänglichkeiten, die hier beschrieben werden, dass Salomo sich auf andere Frauen eingelassen hat, dass er es mit den Kultorten nicht so ganz ernst genommen hat und auch gerne mal auf einen fremden Altar geopfert hat, das sollte tatsächlich später im Leben von Salomo zu einer echten Herausforderung werden. Wir lesen später, dass er bis zu 1000 Frauen gehabt hat, einen riesigen Harem. Und das war sicherlich nicht die Perspektive und der Gedanke Gottes für sein Leben. Und wie gesagt, die lockere Handhabung mit den kultischen Opferstellen der anderen Religionen, die führte ihn immer mehr auch in eine Haltung des Götzendienstes, die Gott nicht gefiel. Das heißt, hier in diesen ersten Versen kommt beides zusammen. Einmal der Trost, dass Gott mit unvollkommenen Menschen etwas Besonderes vorhat und gleichzeitig aber auch die Warnung, dass aus den Unzulänglichkeiten unseres Lebens nicht irgendwann ein Lebensstil wird. Etwas, das uns prägt und das uns in unserem Glaubensleben maßgeblich beeinflusst. Im Leben von Salomo sehen wir es beides. Der Trost, dass Gott ihn auswählt und gleichzeitig die Warnung, dass Unvollkommenheit, geduldete und kultivierte Unvollkommenheit ein Spiel mit dem Feuer ist, das einen geistlich auch lahmlegen kann. Und wie gesagt, die Geschichte von Salomo zeigt, dass er an manchen Stellen später dann auch gefallen ist. Ein Wunsch für einen Unvollkommenen. Und so könnte man vielleicht die ersten vier Verse einmal zusammenfassen. Schauen wir uns nun als nächstes mal den Wunsch etwas genauer an, den Salomo hier ausdrückt. Was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Wünschen will gelernt sein. So habe ich die nächsten Verse einmal überschrieben. Wünschen will gelernt sein. Wenn mich irgendein Mensch spontan fragen würde, was wünschst du dir, da wüsste ich sofort einiges, was mir einfallen würde. Zum einen würde ich mir wünschen, dass der 1. FC Köln nie wieder aus der ersten Bundesliga absteigt und endlich dauerhaft Erstligaverein bleibt. Ich würde mir wünschen, dass mein Auto statt Sprit Wasser zum Betanken braucht. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es endlich kalorienfreie Chips und gesunde Schokolade gibt, wenn mich ein Mensch fragen würde. Aber das sind natürlich alles ganz wünschenswerte und nette Belanglosigkeiten. Aber was würde ich mir wünschen, wenn Gott zu mir sagen würde, Thorsten, ich, dein himmlischer Vater, gebe dir die Möglichkeit, dass du einen Herzenswunsch, der dir tief in der Seele liegt, erfüllt bekommst. Was wünschst du dir? Wünschen will gelernt sein. Einen Wunsch zu formulieren, der wirklich die tiefe Sehnsucht des Herzens berührt, der den innigsten Wunsch ausdrückt, der in einem lebt, der vom Grunde der Seele kommt und nicht irgendeine nette, wünschenswerte Belanglosigkeit ist. Und genau das hat Salomo tatsächlich gemacht. Dieser Wunsch, den er jetzt bei Gott äußert, ist ein Wunsch, der aus der Tiefe seines Herzens kommt. Und das ist etwas, was bei Salomo nicht einfach so spontan passiert ist, sondern er nimmt sich etwas Zeit und holt ein bisschen aus, bevor er den Wunsch formuliert. Und zwar sagt er Folgendes. Der Wunsch, den Salomo äußert, ist ein echter Herzenswunsch. Schenke deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Und dann beginnt er, mal gucken, ob ich das Richtige habe. Genau. Und dann überlegt er, was ist eigentlich das, was mich motiviert, so einen Wunsch zu formulieren. Und dann erinnert sich Salomo an seinen Vater David, was sein Vater alles mit Gott erlebt hat. Und dann sagt Salomo, du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Diese Güte hat bis zum heutigen Tag Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, nämlich den Salomo, der nun auf seinem Thron sitzt. Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Salomo erinnert sich an die gesegnete Zeit, die sein Vater David vor ihm als König verbracht hat. Salomo weiß, dass die Herrschaft seines Vaters deshalb so gut und gesegnet war, weil David ehrlich, wahrhaftig und ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen ist. Und im Tiefsten sehnt sich Salomo danach, genau so eine gesegnete Regierungszeit zu haben, wie er sie bei seinem Vater erlebt hat. Er will in die geistlichen Fußstapfen seines Vaters treten und wünscht sich deshalb ein gehorsames Herz, das genauso nah bei Gott ist wie das Herz seines Vaters David. Bei allem, was auch in Davids Leben schiefgelaufen ist, so hat sein Sohn Salomo doch gespürt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der in Treue und Wahrhaftigkeit diesem Gott nachgefolgt ist. Und genau das wünscht sich jetzt Salomo auch. Schenke mir ein gehorsames Herz, so wie ich es bei meinem Vater David gesehen habe. Ein Herz, das wahrhaftig, ehrlich und treu ist. Als ich das gelesen habe, es hat mich irgendwie tief bewegt, dass der Herzenswunsch des Sohnes aus dem Vorbild und aus dem Glaubenszeugnis seines Vaters erwachsen ist. Er hat seinen Vater gesehen und hat gesagt, so möchte ich auch sein. Gott, so eine Beziehung zu dir, so eine Liebe, so eine Treue, so ein gehorsames Herz, das wünsche ich mir auch. Was für ein Segen, was für ein Geschenk, wenn Eltern durch ihr geistliches Vorbild den Wunsch nach einem gehorsamen Herzen gegenüber Gott in ihren Kindern wecken und hervorbringen. Und ich habe mich dann mal gefragt, Thorsten, was wünscht sich eigentlich dein Sohn und deine Tochter? Was würden sie Gott sagen, wenn er sie fragen würde? Ich weiß es nicht. Ich würde mir nur von ganzem Herzen wünschen, dass sie vielleicht sagen, ja, so eine Gottesbeziehung mit meinem Papa, das ist schon was. Das hätte ich auch gerne. Und ich hoffe, dass sie so eine Gottesbeziehung in meinem Leben erkennen und sehen und spüren, dass mein Leben getragen ist von der Güte und Gnade Gottes und von der Wahrheit, in der wir leben. Aber ich weiß es nicht und wahrscheinlich würden sie sich was ganz anderes wählen. Aber der Gedanke hat mich als Vater motiviert, zu überlegen und zu schauen, wie kann ich ein Leben führen, das am Ende meine Kinder dazu motiviert, dass wenn sie einen Wunsch frei hätten, sie sich wünschen würden, ja, so eine Beziehung zu Gott, das wäre es wirklich. Ich weiß nicht, was sich eure Kinder so wünschen würden. Ich weiß nicht, ob dein Leben etwas ausstrahlt von der Liebe Gottes, von der Wahrheit Gottes, von der Treue Gottes und dass der Wunsch und die Sehnsucht bei anderen geweckt wird, dass sie auch so eine Gottesbeziehung haben. Und das müssen nicht nur die Kinder sein. Vielleicht ist es ja auch so, dass sich deine Arbeitskollegen oder deine Nachbarn oder dein Bruder, deine Schwester oder mit wem auch immer du im Kontakt bist, wenn sie dich sehen, wünschen, ja, das wär's, so eine Beziehung zu Jesus zu haben, wie der Mensch, der gerade vor mir steht. Und vielleicht ist es heute Morgen ganz neu dran zu sagen, Gott, mach mich zu so einem Menschen, der zum Vorbild wird für andere, dass in ihnen der Wunsch und die Sehnsucht geweckt werden nach einer Beziehung, die auf Wahrheit und Liebe und Treue zu dir fußt. Gott, mach mich wieder neu zu einem Menschen nach deinem Herzen, der so lebt, dass auch in anderen der Wunsch lebendig wird, nah an deinem Herzen zu sein. Das wäre doch ein Wunsch. Das wäre doch eine Perspektive, wenn Gott uns zu solchen Menschen macht. Und ich will bei mir ganz persönlich anfangen, dass Gott mich verändert und immer mehr zu so einem Menschen werden lässt. Aber neben dem Vorbild seines Vaters gibt es noch einen zweiten Impuls, der den Salomo dazu bewegt, diesen ganz besonderen Herzenswunsch zu äußern. Und zwar ist das das Bewusstsein seiner eigenen Begrenztheit. In Vers 7 drückt er es so aus: Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener, nämlich mich, Salomo, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde genommen noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Er weiß ganz genau, dass er aus eigener Kraft es nicht schaffen wird, ein guter und gerechter König zu sein. Er ist viel zu jung und unerfahren und dabei hat er doch als König so viele wichtige und weitreichende Entscheidungen zu treffen. Diese Aufgabe ist er im Grunde maßlos überfordert. Und genau das weiß Salomo. Und er sagt, Gott, komm du bitte in meine Begrenztheit hinein. Ich habe zwar ein riesiges Amt als König, aber im Grunde genommen bin ich wie ein Kind, das nicht weiß, was es entscheiden soll, das noch nicht genug Lebenserfahrung hat, das nicht weiß, was gut und was schlecht ist für das Volk, das du mir anvertraut hast. Und wisst ihr, diese Haltung, die bewegt und berührt mich auch, dass da der König von Israel ist, und er sagt, im Grunde genommen habe ich keine Ahnung, wie ich diese gewaltige Aufgabe ausfüllen soll. Mir fehlen einfach die Mittel, Gott. Ich bin wie ein Kind, das nichts kann, das dasteht. Mit dieser Haltung der Demut an große Aufgaben zu gehen, ist etwas, was ich von Salomo lernen möchte. Und dann zu sagen, Gott, ich brauche deine Weisheit und deine Erkenntnis und deinen Durchblick, dass ich entscheiden kann, was gut ist und was böse, was richtig und was falsch ist. Ich brauche deine Sicht auf die Dinge, weil mein Blick, der geht nur von hier bis da. Ich bin ein Kind, das nicht weiß, was in Zukunft langfristig für Folgen das mit sich bringt, was ich jetzt hier entscheide. Er lädt Gott damit ein, in die Entscheidungsprozesse seines Lebens mit einzuwirken. Und er wünscht sich Wegweisung in allen wichtigen Fragen und Entscheidungen von Gott, Perspektive und Führung zu bekommen. Salomo wünscht sich eine gesegnete Regentschaft, die wie unter seinem Vater David etwas ausdrückt von der Nähe und Verbundenheit zu Gott. Und er wünscht sich, dass Gott seinen Blick erweitert. Ich weiß nicht, welche Aufgaben und Entscheidungen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten vor dir liegen. Ob da auch manche Fragen sind und du vielleicht Weisheit brauchst, was dran ist. Vielleicht beim Wechsel der Arbeitsstelle, ja oder nein. Tätige ich eine große Investition, auf die ich mich für Jahre verpflichte und noch nicht genau die Folgen absehen kann? Willige ich in eine riskante Behandlung oder Therapie ein, ohne die Nebenwirkungen bis zuletzt zu kennen? Wie lange schaffe ich es noch, alleine zu Hause in meinem Umfeld zu bleiben? Oder ist doch ein Auszug vielleicht in ein betreutes Wohnen oder ein anderer Ort nötig? Das sind alles wichtige und weitreichende Entscheidungen. Und zu sagen, Gott, im Grunde bin ich wie ein Kind. Ich brauche deine Sicht auf die Dinge, deine Perspektive. Mach mich zu einem Menschen, der mit deinen Augen die Welt sieht und dem du die Weisheit gibst, in diesen Dingen das Richtige zu entscheiden. Der Text lädt uns ein, Gott um Weisheit zu bitten und um die Erkenntnis, was richtig und was falsch ist. Und vielleicht nimmst du dir die Zeit, ganz neu heute Morgen und in den nächsten Tagen immer wieder zu sagen, Gott, diese Entscheidung, die jetzt hier vor uns liegt, wir brauchen deine Sicht. Öffne du uns die Augen. Wir sind wie Kinder, die darauf angewiesen sind, dass jemand die Perspektive für uns erweitert. Salomo hat es ganz offensichtlich gelernt. Keine wünschenswerten Belanglosigkeiten Gott gegenüber auszusprechen. Sondern er wünscht sich ein gehorsames Herz wie sein Vater David. Er wünscht sich, dass Gottes Vollmacht in seine begrenzten Möglichkeiten hineinkommt. Und er wünscht sich die Weisheit, Gutes von Bösem und Richtiges von Falschem unterscheiden zu können. Ich möchte schließen mit einem letzten kurzen Gedanken. Und den könnte man so überschreiben, man kann sich auch verwünschen, im wahrsten Sinn des Wortes. So möchte ich die letzten 5 Verse einmal zusammenfassen. Nachdem Salomo also diesen weisen und guten und tiefgreifenden Wunsch geäußert hat, antwortet Gott ganz kurz und knapp auf diesen Wunsch, den Salomo geäußert hat. Da heißt es, dem Herrn gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Und dann zählt Gott 3 mögliche Wünsche auf, die Salomo sich ja auch hätte wünschen können und die ja auch gar nicht grundsätzlich verwerflich sind. Dies war deine Bitte, nämlich Weisheit, sagt Gott, und nicht ein langes Leben oder Reichtum für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Und dabei sind all diese 3 Wünsche, nämlich langes Leben, Reichtum und Ehre und auch Sieg über die Feinde, wie gesagt, nichts Verwerfliches. Hätte sich Salomo auch wünschen können, als König ein langes Leben zu haben, ist gut, als König Sieg über die Feinde zu haben, ist gut und als König mit den nötigen finanziellen Mitteln Reichtum ausgestattet zu sein, ist auch gut. Und wir sehen hier hinterher, 2 dieser 3 Dinge gewährt Gott ja auch dem Salomo. Aber es wird immer nur dann problematisch, wenn diese Wünsche, die Salomo sich nicht gewünscht hat, Reichtum, langes Leben und Sieg über die Feinde, an die erste Stelle unserer Wunschliste rücken, wenn sie die Priorität unseres Lebens werden. Wenn sich in meinem Leben nur noch alles um Gesundheit und um ein langes Leben dreht, wenn es mein Herzenswunsch ist, möglichst lange auf dieser Erde zu sein und ich dem alles andere unterordne, dann habe ich mich verwünscht. Und wenn in meinem Leben sich alles nur um Geld und Besitz und Reichtum dreht, so erstrebenswert das ist, ein gutes Einkommen und Auskommen zu haben, wenn das dein Herzenswunsch ist und sich alles um Besitz und Besitzvermehrung dreht, dann hast du dich verwünscht. Und wenn sich in deinem Leben alles nur darum geht, als Sieger dazustehen, die Gegner und Kontrahenten zu besiegen und immer und überall die Nummer eins zu sein und möglichst viel Ehre und Macht in dir zu vereinigen, dann hast du dich verwünscht. Dann ist es nicht der Herzenswunsch, den Salomo sich gewünscht hat. Es gibt in der griechischen Sage eine interessante Geschichte, und vielleicht kennt ihr die auch, von König Midas. König Midas bekommt nämlich auch die Möglichkeit, einen Wunsch zu äußern. Und er wünscht sich von dem Gott Dionysos, der ihm einen Gefallen schuldet, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Was für ein toller Wunsch, könnte man auf den ersten Moment denken. Und tatsächlich, er bricht einen Ast ab von einem Baum und er wird zu Gold. Wunderbar, wie toll. Und er fasst einen Stein an und er wird zu Gold. Und Midas ist glücklich und denkt, was für einen tollen Wunsch habe ich doch da. Und dann passiert es, dass er Hunger bekommt, setzt sich an seinen Tisch und will ein Brot nehmen und in dem Moment wird das Brot zu Gold. Und er merkt, oh, schwierig. Und er hat Durst und er möchte einen Schluck Wasser trinken. Und in dem Moment, wo er es berührt, wird es zu Gold. Und dann merkt er sich, dass er sich im wahrsten Sinn des Wortes verwünscht hat. So schön es auf den ersten Blick ist, so schwierig und problematisch wird es dann auf den zweiten Blick. Und dann geht er zurück zu Dionysos und bittet ihn, gnädigst zu sein und ihm irgendwie diesen Wunsch, alles, was er berührt, zu Gold werden zu lassen, wieder von ihm zurücknimmt. Und tatsächlich, Dionysos ist gnädig und barmherzig und er soll dann in einen Fluss gehen, den Paktolos, so heißt der Fluss, und damit den Zauber wieder abwaschen. Und dann geht es in der Sage weiter, dass seitdem in dem Fluss überall kleine Goldkörner zu finden sind. Aber ihr merkt, man kann sich tatsächlich verwünschen. Drei Dinge möchte ich aus dieser Geschichte für mich persönlich mitnehmen. Erstens, das Wissen um den Wunsch für einen Vollkommenen. Der Trost, dass Gott Menschen gebraucht und beschenkt, die nicht vollkommen sind, so wie Salomo. Und gleichzeitig die Warnung, dass Unvollkommenheit nicht zum Lebensstil wird und mein geistliches Leben lahmlegt. Zweitens möchte ich lernen, dass Wünschen gelernt sein will. Salomo wünscht sich ein gehorsames Herz, so wie er es bei seinem Vater David gesehen hat. Und ich möchte selber ein Vorbild sein für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin und den Wunsch in ihnen wecken, dass sie auch ein gehorsames Herz haben, so wie sie es bei mir vielleicht sehen. Und ich möchte lernen, dass man sich auch verwünschen kann, dass so wünschenswert Gesundheit und Reichtum und Ehre auch sind, dass das nicht die Prioritäten sind, die alles überlagern, denen ich alles andere in meinem Leben unterordne und mich nur noch darum drehe, sondern möge das unser Wunsch sein. Gott, schenke mir, schenke uns ein gehorsames Herz und gib mir, gib uns die Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen und die Erkenntnis von Gut und Böse. Möge Gott seinen Segen dazu geben. Amen.